Lesung für den heutigen Sonntag. Wir werden wir jetzt an der Wand sehen, 1. Timotheus Kapitel 2. Wir wollen eine Predigtreihe über den Timotheusbrief oder die Timotheusbriefe machen. Und ich werde heute über das zweite Kapitel predigen. Und der Harald Binder wird nächsten Sonntag über Kapitel 3 und dann wird Kapitel 4. Wir wollen einfach versuchen, die beiden Timotheusbriefe einmal in einer Predigtreihe zu bedenken. Wir können den Text lesen. Es ist die Luther-Übersetzung. Ich lese ihn so, wie er jetzt hier vorne steht. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Dazu ich gesetzt bin als Prediger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen auch die Weiber in zierlichem Kleid mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie sich ziemt den Weibern, die da gottselig beweisen wollen durch gute Werke, die der Gottseligkeit beweisen wollen durch gute Werke. Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. Einem Weib aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Denn Adam ist am ersten gemacht, danach Eva. Und Adam ward nicht verführt, das Weib aber ward verführt und hat die Übertretung eingeführt. Sie wird aber selig werden durch Kinderzeugen, so sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ja, ihr Lieben, Paulus hoffte, baldmöglichst nach Ephesus zu kommen, um die Gemeinde dort zu unterweisen. Aber Paulus wird nicht mehr nach Ephesus kommen. Und Timotheus muss, weil er noch so jung war, Timotheus muss Hilfestellungen bekommen. Wie reagiert und wie handelt er in gewissen Gemeindesituationen? Und im zweiten Kapitel wird eben das Thema Gebet angesprochen und das Thema Männer und Frauen. Im dritten Kapitel wird dann das Thema Älteste oder Gemeindeverantwortliche angesprochen und so weiter. Und ganz oft sagt Paulus in den Timotheusbriefen dem Timotheus, hab Acht auf dich. Also etwas ganz Persönliches. Er sagt nicht, hab Acht auf die Gemeinde, das sagt er auch. Aber zunächst sagt er, in diesem Gemeindekontext, achte auf dich. Und deshalb kann man sagen, der Timotheusbrief ist ein Brief unter Freunden. Paulus und Timotheus waren ganz eng, auch seelsorgerlich, miteinander befreundet. Paulus schreibt einmal, er ist mein Sohn, in Anführungsstriche. Auf jeden Fall war er Mitarbeiter, Bruder in Jesus, ein ganz enger Vertrauter des Apostels Paulus. Und man muss sagen, der Timotheusbrief ist ein Seelsorgeschreiben. Es ist kein Lehrbrief wie der Römerbrief. sondern ein Seelsorgeschreiben. Er zählt zu den sogenannten Pastoralbriefen. Da zählt der Philemonbrief dazu. Das sind alles Briefe an einzelne Personen. Und Paulus unterstützt Timotheus, indem er ihm klare Anweisungen gibt. Deshalb auch diese harten Worte. Ich sage mal so, wenn ich als Frau manches hier lese, was da über die Frauen steht, dann muss ich sagen, Paulus, aber auf welcher Welt lebst du eigentlich? Aber der Timotheus musste ihn etwa ganz genau wissen. So solle ich die Gemeinde leiten. Und das finde ich auch richtig und gut. Das ist Mentoring. Das ist Leitung. Das ist Hilfestellung geben, auch im Dienst. Und der Timotheusbrief ist geprägt von Ermahnungen. Timotheus soll die Gemeinde deutlich ermahnen, damit sie auf dem Weg bleibt. Das schreibt der Paulus nicht, um Leute zu ärgern, sondern sein Ziel heißt, wir wollen alle den Vater Jesus in der Ewigkeit sehen. Ihr sollt auf dem Weg bleiben. Es ist ein Brief, der Korrektur verdeutlicht, deutliche Korrektur an gewissen Verhaltensweisen. Es sind Hinweise, ja sogar scharfe Warnungen. Also, wie schon gesagt, es ist ein Seelsorgerbrief. Heute würde man sagen, ein Hirtenbrief. Warum beten? So habe ich mal die ersten drei Verse zusammengefasst. Der Paulus leitet ein, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, ich habe so überlegt, ich frage jetzt mal den Richard hier vorne, wenn du so vom Fußballspielen nach Hause kommst oder du hast irgendwo an deinem Fahrrad rumgeschraubt, deine Hände sind so richtig verschmiert und du bist so richtig durchgeschwitzt, dann freut sich deine Mutter bestimmt, wenn du am Tisch sitzt. Oder was sagt die zunächst einmal? Okay. Und zwar wann? Bevor du am Tisch sitzt. Okay. Also in der Regel sind gewisse Dinge, die wir so treiben, ganz normal. Also wenn ich meine Autoreifen gewechselt habe und so richtig verklebte Finger habe, dann gehe ich doch zunächst mal die Hände richtig waschen, wenn ich zum Abendessen gehe. Vor allem vor dem Abendessen. Das ist ganz normal. Und so leitet der Paulus ein, so ermahne ich euch nun vor allen Dingen. Also es ist eine Ermahnung. Er sagt, ich gebe euch noch nicht mal die Möglichkeit. Sondern er sagt, vor allen Dingen. Ich habe festgestellt, ganz oft festgestellt, dass vor allen Dingen ich meine Möglichkeiten auslote, dass ich meine Mittel, die ich so habe, wenn ich zum Beispiel den Schlüsselbund verlegt habe, dann suche ich 2 Stunden meinen Schlüsselbund, bevor ich mal sage, Herr, vielleicht kannst du mir auch einen Hinweis geben und mir zeigen, wo er liegt. Vor allen Dingen zählen ganz oft meine Erfahrungen. Muss ich gar nicht ausprobieren, hat überhaupt keinen Zweck. Vor allen Dingen ist mein Wissen ganz oft gefragt. Vor allen Dingen mache ich oft das, was mit meiner Kraft möglich ist. Das passiert in meinem Alltag ganz oft, dass ich vor allen Dingen nicht bete. Obwohl der Paulus das sagt und ich das aus vielen anderen Bibelstellen ganz genau weiß. In schwierigen Lebenssituationen reizen wir doch ganz oft aus, was es auszureizen gibt. Ärzte, Banken, Menschen und Unmenschen, Medikamente, Institutionen, Fachleute und manchmal auch sehr dubiose Möglichkeiten. Einfach damit was passiert. Und ihr Lieben, wie einfach ist dieser Satz von Paulus? Vor allen Dingen sage ich, tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Wie einfach ist dieser Satz und wie schwer ist dieser Satz im Alltag? Das Kennzeichen der Christen in Ephesus sollte sein, wir beten vor den Problemen, vor allen Dingen. Und das will der Paulus zunächst einmal sagen. Vor den Hindernissen anfangen zu beten. Und wie sollen sie beten? Bitte, Gebet, das kann man übersetzen mit Flehen, Fürbitte und Danksagung. Ihr Lieben, ich habe es ja gerade schon gesagt, so ermahne ich euch, schreibt der Paulus. Es ist eine Ermahnung, es ist kein Wunsch, es ist auch keine Möglichkeit, sondern es ist eine klare Aufforderung. Paulus spaßt nicht mit dem Gebet, sondern es ist ihm heilig. Das Gebet ist für Paulus die größte Möglichkeit, Gottes Arm in Bewegung zu setzen. Das Gebet ist für Paulus die größte Glaubenserfahrung, die es überhaupt gibt. Ich weiß noch ganz genau, als ich auf Geschona war, waren wir mal mit unserem Jugendkreis in Lörrach zum Skifahren auf dem Feldberg. Und ein junges Mädchen hat seine Karte verloren, also die Liftkarte. Und dann standen wir als Gruppe oben, unten am Lift. Und sie hatte ihre Karte nicht mehr. Und dann sagt einer der Teenager, da beten wir jetzt. Da beten wir jetzt, dass wir die Karte wiederfinden. Und dann standen wir mit unserem Teenie-Kreis da unten am Lift und haben gebetet, dass wir doch die Karte wiederfinden. Und dann hieß es, wir fahren jetzt, also die alle fahren hoch, die eine bleibt unten, sie hat ja keine Karte mehr. Und dann fahren wir in etwa die Strecke wieder ab. Wir haben das gemacht. Und tatsächlich, einer der Jugendlichen hat diese kleine Karte im Schnee gefunden. Dann sind wir alle runter. Noch heute erzählen die jetzt Erwachsenen von diesem Erlebnis am Feldberg. Versteht ihr? Die größte Möglichkeit einer Glaubenserfahrung sind Gebetserhörungen. Und das will der Paulus uns hier sagen. Vor allen Dingen fangt an mit Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Gebet ist das beste und erste Kennzeichen geistlichen Lebens. In Apostelgeschichte 2 heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, im Gebet, in der Danksagung und so weiter und so weiter. Bitte, ihr Lieben, wir dürfen Gott unter Druck setzen, wir dürfen bitten. Wir dürfen flehen, wir dürfen Gott unsere Not hinausschreien und sagen, ich bin in einer verzweifelten Situation. Das ist Flehen. Wir dürfen Fürbitte tun und zwar konkret mit Namen und namentlich beten. Und wir sollen Danksagung leben. Wir dürfen im Lobpreis bleiben. Und was sagt der Paulus dann? Für wen sollen wir beten? Für alle Menschen. Für alle Menschen. Stellt euch mal die Situation in Ephesus vor. Das war eine Multikulti-Stadt. Da gab es alles, aber auch wirklich alles, was man im religiösen Spektrum sich nur denken kann. Und deshalb sagt der Paulus, für wen sollt ihr beten? Für alle Menschen. Und ihr Lieben, so wie die Liebe Gottes für alle Menschen gilt, so wie Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist, so will Jesus, dass alle Menschen erlöst werden von Sünde und Schuld. Und so will Paulus, dass wir Christen für alle Menschen beten. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich mal ganz persönlich fragen, wer sind denn alle Menschen? Alle Menschen, das ist deine Frau oder dein Mann. Wenn er morgens zur Arbeit geht oder abends zurückkommt, wann hast du als Frau das letzte Mal für deinen Mann gebetet? Ihn gesegnet? Wann hast du für deine Frau gebetet, die täglich mit den Kindern zusammen ist? Wann hast du für deine Kinder gebetet? Für alle Menschen sind deine Kinder. Namentlich für deine Kinder. Für die Daniela in Köln. Für meine Enkelkinder. Wann hast du das letzte Mal für deine Eltern und Großeltern gebetet? Wirklich gebetet, das sind alle Menschen. Wann hast du für deine Verwandten und Freunde gebetet? Wisst ihr, wir denken immer so global, wir müssen für die ganze Welt beten. Aber alle Menschen, das sind zunächst einmal deine allernächsten Angehörigen. Deine Kinder. Meine Kinder. Und dann sagt Paulus, er macht das viel weiter dann. Dann sagt Paulus, für Könige und alle Obrigkeit. In seiner Situation hieß das, für einen König zu beten, für einen Kaiser zu beten, der die Christen verfolgt hat. Für eine Obrigkeit zu beten, die das Christentum bekämpft hat. Für einen Nero zu beten, der Christenverfolger und Mörder war. Und Paulus greift hier die Bergpredigt auf, segnet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ihr Lieben, wir sollen für Regierungen, Politiker oder Menschen, die uns Probleme bereiten, wir sollen sie nicht wegbeten. Also so im Sinne, lass doch den Kim in Nordkorea bald sterben. Wir sollen nicht wegbeten, Herr, lass sie sterben oder setze sie oder ihn ab. Sondern wir sollen uns aller Obrigkeit unterordnen. Aller Obrigkeit. Und wisst ihr, das ist genauso schwer wie das Thema mit den Frauen hier. Aller Obrigkeit unterzuordnen. Der Zweck der Unterordnung? Auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Hören wir bitte auf, gegen Menschen zu beten, sondern beten wir doch bitte für Menschen, damit sie zum lebendigen Glauben kommen. Beten wir für Merkel, beten wir für Macron, beten wir für Theresa May, beten wir für Putin, beten wir für Trump, beten wir für unseren Oberbürgermeister. Beten wir für die Stadträte? Beten wir für Assad? für Netanyahu oder Kim in Nordkorea, damit es uns gut geht, sagt der Paulus, damit ihr ein ruhiges und stilles Leben habt. Und was hat der Kim gerade angeordnet? Dass er keine Atomwaffen mehr bauen möchte. Jetzt glauben wir es doch einfach mal, dass auf der ganzen Welt Leute gebetet haben, damit der sich ändert. Ihr Lieben, es gibt keine größere Liebe, und deshalb will ich das immer wieder sagen, es gibt keine größere Liebe von uns Christen, als für alle Menschen zu beten. Eins weiß ich ganz genau, wir Christen werden die Welt nicht retten. Aber wir können die Welt umbeten. Und Gottes Rettungsauftrag damit beschleunigen. Beten ist gut und angenehm. Vor Gott und dem Heiland, dem Retter. Wenn wir für Gott und Jesus etwas Gutes tun wollen, dann ist es das Gebet für alle Menschen. Ich werde so oft gefragt, was kann ich denn tun? Ich sage es ganz einfach. Wenn du für Gott was Gutes tun willst, dann fang an zu beten. Mehr nicht. Wir wollen doch immer Gutes tun. Wir wollen doch angenehm vor Gott sein. Die Antwort ist ganz einfach. Bete für alle Menschen. Und wer ist den wir anbeten sollen? Paulus schreibt es. Denn es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und Mensch, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt werde. Ihr Lieben, ich möchte es auch heute Morgen noch mal ganz deutlich sagen. Wir beten nicht zu Maria. Sie ist keine Mittlerin. Sie ist Mutter, Mutter Jesu, aber keine Mittlerin. Wir beten nicht zu irgendeinem Gott, sondern wir beten zu Jesus Christus, der ganz Mensch und doch Gott war und ist. Jesus hat unsere Sünde, und das müssen wir immer wieder hören, Jesus hat unsere Sünde stellvertretend zu seiner Sünde gemacht. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Es war seine freiwillige Entscheidung, diesen Weg für die Welt zu gehen. Es heißt in unserem Text, der sich selbst gegeben hat, Vers 6. Der sich selbst gegeben hat. Jesus war kein Spielball Gottes. Jesus war auch kein Werkzeug des Teufels. Jesus oblag nicht der Willkür von uns Menschen, also einem Herodes oder den Pharisäern oder dem Judas, sondern Jesus hat sich bewusst selbst gegeben. Wir denken oft, was hat man mit dem bloß gemacht? Nein, es war seine Entscheidung, dich zu befreien, mich zu befreien. Diesen Jesus beten wir an, der sich selbst dahin gegeben hat. Wozu gegeben? Zur Erlösung, zur Rettung. Ihr Lieben, er hat das Lösegeld für die Auflösung unserer Schuld gezahlt. Ich sage es noch einmal, unserer Schuld. Unsere Schuld wurde getilgt durch sein Blut. Und wir kommen jetzt zum zweiten Abschnitt. Im zweiten Abschnitt, in Kapitel 2, Abvers 8, sagt Paulus: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Hier sind die Männer gefragt. Die Männer. Paulus spricht jetzt ein Gemeindeproblem an. Und das Problem in der Gemeinde war Zorn und Zweifel. Das überlesen wir so schnell. Die Männer sollen heilige Hände erheben, ohne Zorn und Zweifel. Es war so, dass die Männer öffentlich beteten. Und Paulus spricht jetzt die innere Haltung von uns Männern an. Ohne den Konflikt mit dem anderen Mann oder mit Menschen in der Gemeinde oder mit Andersdenkenden. Ohne Zorn und Zweifel. Die Frage ist, kann man eigentlich mit Zorn beten? Im Zweifel beten? Ihr Lieben, Gebet und Zorn. Im Griechischen kann man das übersetzen mit Wutausbrüchen, mit Erregung. Sich nicht unter Kontrolle haben und heilige Hände passen nicht zusammen. Das geht nicht. Und das spricht der Paulus jetzt ganz deutlich bei den Männern an. Genauso wenig wie Zweifel über meine Gebetswünsche nicht zum Gebet an einen hörenden Gott passen. Paulus deckt ein Streitthema auf und korrigiert, ermahnt und befiehlt geradezu, am Charakter und am geistlichen Leben der Männer zu arbeiten. Liebe Männer, es geht um die heiligen Hände. Es geht letztlich um ein geheiligtes Leben ohne Zornausbrüche und Anzweifelungen. Und dann kommt er zu den Frauen. Dann sagt er ebenso, ihr Frauen. Und der Befehl heißt, er erwähnt das schickliche Kleid mit Scham und Zucht, nicht Haare flechten mit Gold oder Perlen oder in köstlichem Gewand, sondern. Und jetzt könnte man sagen, jetzt geht das Messer in der Tasche schon auf. Paulus, was sagst du da über uns Frauen? Nein. Sondern Paulus sagt, eine Frau lerne Stille. Eine Frau lerne Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht zu lehren. Eine Frau soll sich nicht über ihren Mann erheben. Sie wird aber selig werden, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Im Glauben bleibt und in der Liebe und Zucht lebt. Es gab in Ephesus ein Männer- und ein Frauenproblem. Beide Gruppen werden ermahnt durch Timotheus. Das war seine Aufgabe. Liebe Frauen, ich will das auch heute Morgen als Mann sagen, liebe Frauen, es ging nicht um die Beurteilung des Äußeren, weil das leiten wir ganz schnell davon ab. Der Paulus will, dass wir äußerlich nicht mehr hübsch sind oder uns nicht mehr zeigen dürfen. Das will er nicht. Sondern man muss das viel tiefer lesen. Es geht um die Beurteilung der inneren Schönheit. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir Männer und dass wir Frauen oder ihr Frauen mal darüber nachdenkt, was heißt denn innere Schönheit? Aus der Stille leben, auch aus der Unterordnung leben. Er sagt der ganzen Gemeinde, sie soll sich unterordnen unter die Könige. Das ist ganz schön schwierig. Aber die Frauen sollen sich auch den Männern unterordnen. So wie die Männer sich Christus unterzuordnen haben. Das ist das biblische Frauen- und Männerbild, das Ehebild. Es geht um die innere Schönheit. Arbeiten wir doch einmal daran, ohne uns darüber aufzuregen, was der Apostel Paulus uns hier zumutet. Es geht bei den Männern um die heiligen Hände, nicht um die Hände, die schlagen, sondern die segnen, die einfühlsam sind, die halten. Darum geht es und nicht um Aggression und Zorn. Alles Äußerliche, liebe Gemeinde, alles Äußerliche ist vergänglich. Und alles Äußerliche kann zum Einfallstor des Satans werden. Paulus gibt meines Erachtens eine geistliche Modeverordnung für den inneren Charakter raus. Und an dieser Stelle müssen und sollen wir uns die Frage stellen, wie sieht es denn bei mir aus? Es geht dem Apostel Paulus um die Heiligung der Frau und um die Heiligung des Mannes. Und ich sage es mal so, wer jetzt Wut im Bauch und Auflehnung gegen Paulus hat, bei dem ist Arbeitsbedarf. Und zwar in puncto Unterordnung. In puncto Unterordnung dem Wort gegenüber und der Heiligung des Lebens. Und deshalb finde ich es sehr spannend, dass man einmal ein ganzes Kapitel miteinander bedenkt und es einfach auch mal so liest und spürt, was ist denn die Leidenschaft des Apostels Paulus? Und die Leidenschaft des Paulus heißt, heiligt euch, damit ihr lebt. Amen.